Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nar Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Endspiel des Kapitalismus von Norbert Hering ist eine eindringliche Bestandsaufnahme eines Systems, das seine eigenen Versprechen hinter sich gelassen hat. Der Autor, ein erfahrener Wirtschaftsjournalist und Ökonom, zeigt, wie sich Marktwettbewerb in Machtkonzentration verwandelt hat und wie sich Konzerne schrittweise an die Schaltstellen demokratischer Entscheidungen, digitaler Infrastrukturen und internationaler Normsetzung gesetzt haben. Im Zentrum steht die These, dass wir es mit einem neuen Regime zu tun haben, in dem private Akteure nicht nur Märkte dominieren, sondern auch Regeln schreiben, Datenströme lenken und die Richtung politischer Programme mitbestimmen. Das Buch verbindet akribische Recherche mit einem klaren Blick auf Alltagserfahrungen. Wie wir bezahlen, arbeiten, kommunizieren und staatliche Leistungen in Anspruch nehmen. Hering zeichnet nach, wie Krisen als Katalysatoren wirken, wie digitale Plattformen das Spielfeld neu definieren und wie sich Public-Private Partnerships als machtvolle Hebel erweisen, um Verantwortlichkeiten zu verschieben und demokratische Kontrolle auszuhöhlen. Zugleich ist es ein Handbuch der Gegenwehr. Es liefert konkrete Vorschläge und Strategien, wie Bürgerinnen und Bürger, Politik, Zivilgesellschaft und Unternehmen die Logik der Übermacht durchbrechen können. Statt sich mit abstrakten Floskeln zu begnügen, folgt Hering den Pfaden des Geldes, der Standards und der Daten, um sichtbar zu machen, wer profitiert, wer zahlt und welche Entscheidungen in scheinbar technischen Details verankert werden. Endspiel des Kapitalismus richtet sich an alle, die verstehen wollen, weshalb Bequemlichkeit, Effizienz und Innovation häufig als Vorwand dienen, um Kontrolle und Abhängigkeit zu vertiefen, und die wissen wollen, wie sich Souveränität, Freiheit und Gemeinwohl im digitalen Zeitalter praktisch verteidigen lassen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, vom Wettbewerb zur Konzernherrschaft. Machtkonzentration als Systemprinzip. Hering beschreibt den Übergang von einer marktwirtschaftlichen Ordnung, die Vielfalt und Wettbewerb versprach, zu einer Ökonomie der Machtkonzentration. An die Stelle vieler Anbieter treten wenige globale Plattformen, Finanzakteure und Markenverbünde, die durch Skaleneffekte, Netzwerkeffekte und aggressive Übernahmestrategien ganze Wertschöpfungsketten beherrschen. Dieser Strukturwandel ist kein Unfall, sondern Ergebnis politischer Entscheidungen, Deregulierungsschübe und einer Aufwertung des Finanzsektors, die kurzfristige Renditen über langfristige Resilienz stellt. Die Finanzialisierung verlagert das Ziel von Unternehmen hin zur Maximierung des Shareholder Value. Forschung, Produktion und Service werden modularisiert, ausgelagert und nach arbitragefähigen Kriterien optimiert. Dadurch entstehen organisatorische Superstrukturen, die nicht nur Märkte, sondern auch Arbeitsbedingungen und Preisbildung steuern. Hering zeigt, dass diese Macht gebündelt wird über Beteiligungen, Fondsstrukturen und gemeinsame Standardsetzungsprozesse, wodurch sich ein Oligopol der Entscheidungsgewalt herausbildet. Politische Einflussnahme verstärkt den Effekt. Lobbyorganisationen, Thinktanks und Public Affairs-Abteilungen schreiben mit an Gesetzestexten und Verordnungen, während die Drehtür zwischen Ministerien, Aufsichtsbehörden und Konzernen die Perspektiven angleicht. Regulierung wird so gestaltet, dass sie formal neutral erscheint, praktisch aber die vorhandenen Größenvorteile zementiert. Ein zentrales Motiv des Buches ist die Entlarvung der Erzählung vom freien Markt, die in vielen Sektoren nur noch als rhetorische Hülle dient. Hering macht deutlich, wie sich diese Realität im Alltag niederschlägt. Weniger Auswahl hinter vermeintlicher Markenvielfalt, wachsende Abhängigkeit von wenigen Logistik-, Cloud- oder Zahlungsdienstleistern, steigende Markteintrittsbarrieren für Mittelstand und Start-ups. Auch demokratische Prozesse geraten unter Druck, wenn wirtschaftliche Macht zu politischer Agenda wird. Die Öffentlichkeit wird mit Begriffen wie Innovation, Sicherheit oder Nachhaltigkeit beruhigt, während die strukturellen Hebel der Kontrolle verborgen bleiben. Herings Analyse macht sichtbar, dass das Endspiel nicht als plötzlicher Zusammenbruch, sondern als schleichende Verschiebung von Zuständigkeiten und Normen abläuft, die am Ende den Spielraum von Politik, Verbrauchern und Beschäftigten gleichermaßen einengt. Zweitens, bezahlen. Daten. Kontrolle. Die stille Architektur des digitalen Alltags. Ein Schwerpunkt des Buches liegt auf der Ökonomie des Zahlungsverkehrs und der Daten, die dadurch entstehen. Häring argumentiert, dass der Übergang von Bargeld zu digitalen Zahlungsformen weit mehr ist als eine Bequemlichkeitsfrage. Jede Transaktion erzeugt Datenspuren, die in Kundenprofile einfließen, Preise beeinflussen, Verhaltensprognosen ermöglichen und Entscheidungen subtil steuern können. Zahlungsdienstleister, Banken, Plattformen und Händler bilden ein eng verzahntes Ökosystem, in dem Daten zu einem Rohstoff werden, der mehrfach verwertet wird. Scoring, personalisierte Anreize, Bonitätsmodelle und dynamische Preisgestaltung verknüpfen sich mit Geolokationsdaten, sozialen Netzwerken und Gerätekennungen. So entsteht ein digitaler Schatten, der Verhalten messbar und modellierbar macht. Häring erklärt, dass Standardisierungsentscheidungen, die als technische Notwendigkeit erscheinen, zentrale Weichenstellungen sind. Wer die Schnittstellen kontrolliert, kontrolliert Teilnahme und Bedingungen. Interoperabilität wird häufig so gestaltet, dass sie zwar Mindestzugang bietet, aber Netzwerkeffekte und proprietäre Erweiterungen die dominante Plattform weiter stärken. Mit der Verbreitung mobiler Wallets, QR-Systeme, Buy Now, Pay Later-Angeboten und verknüpfter Kundenprogramme verschmelzen Zahlung, Identität und Marketing zu einer durchgehenden Nutzerreise. Der Autor warnt vor der kumulativen Wirkung dieser Entwicklungen auf Autonomie und Privatsphäre. Die Verlagerung auf digitale Zahlungssysteme erhöht die Möglichkeit, Zahlungsvorgänge zu überwachen, zu analysieren oder zu blockieren. In diesem Zusammenhang diskutiert Häring die Debatte um digitales Zentralbankgeld und programmierbare Zahlungen. Er zeigt Nutzen und Risiken, betont aber, dass Governance, Technikarchitektur und Rechte der Nutzer über die Freiheitsgrade entscheiden. Ohne starke Schutzmechanismen können sich Mechanismen herausbilden, die Verhalten nudgen oder sanktionieren. Bargeld erscheint in dieser Perspektive als Sicherheitsventil, das Teilhabe ohne Datenerhebung ermöglicht und die Machtasymmetrie mindert. Häring plädiert für Datenschutz als Institution, nicht als individuelle Bringschuld. Das bedeutet klare Zweckbindung, Datenminimierung, strenge Zugriffskontrollen, echte Portabilität und die Pflicht zu anonymen Alternativen, wo immer dies möglich ist. Der Tenor. Wer den Zahlungsverkehr versteht, versteht die stille Architektur der digitalen Kontrolle, denn dort verdichten sich die Interessen von Handel, Finanzindustrie, Plattformökonomie und Staat zu einem machtvollen Knotenpunkt. Drittens. Krise als Katalysator. Ausnahmezustand, Beschleunigung und neue Abhängigkeiten. Häring arbeitet überzeugend heraus, wie Krisen als Beschleuniger struktureller Veränderungen dienen. Ob Finanzmarktverwerfungen, Lieferkettenprobleme, geopolitische Spannungen oder Gesundheitsnotlagen, immer wieder werden im Ausnahmezustand Entscheidungen getroffen, die im Normalbetrieb intensiver Debatte bedürften. Der Autor betont, dass es nicht um die Leugnung von Gefahren geht, sondern um die Analyse, wie der Umgang mit Krisen gestaltet wird und wer davon profitiert. In Ausnahmesituationen erhöht sich die Bereitschaft, weitreichende technologische Lösungen zu akzeptieren, etwa umfassende Identitäts- und Zertifikatssysteme, Fernzugänge für Arbeit, Bildung und Medizin oder automatisierte Kontrollstrukturen in Logistik und Handel. Große Akteure sind in der Lage, Anforderungen rasch zu erfüllen, Datenflüsse zu integrieren und neue Standards zu setzen, während kleinere Anbieter zurückbleiben oder aus dem Markt gedrängt werden. Häring zeigt, dass so eine Pfadabhängigkeit entsteht. Was als temporäre Maßnahme startet, wird zur dauerhaften Infrastruktur. Die Auslagerung öffentlicher Aufgaben an private Anbieter intensiviert sich, Verträge verfestigen die neuen Arrangements und die politische Debatte verlagert sich in technische Gremien. Das Ergebnis sind neue Abhängigkeiten, etwa von proprietären Cloud-Umgebungen, zertifizierten Geräteparks, Plattformen für Bildung oder Gesundheit sowie globalen Logistiknetzwerken. Der Autor verbindet diese Beobachtungen mit der Kritik an einem Politikstil, der komplexe soziale Fragen auf technokratische Lösungen verengt. Wenn Ziele wie Sicherheit, Effizienz oder Resilienz als alternativlos präsentiert werden, geraten demokratische Aushandlungen unter Druck. Häring mahnt, dass funktionierende Demokratie den Streit um Mittel und Zwecke braucht, gerade in der Krise. Transparente Kosten, Nutzen, Abwägungen, Sunset-Klauseln, echte Evaluationspflichten und die Öffnung für dezentrale Alternativen seien Voraussetzungen, damit Notmaßnahmen nicht zum Normalfall werden. Besonders eindrücklich ist seine Darstellung der Wechselwirkung von Krisenkommunikation, Geschäftsmodellen der Plattformen und dem Informationsverhalten der Öffentlichkeit. Wo Aufmerksamkeit die knappe Ressource ist, gewinnen jene, die die Datenkanäle kontrollieren. Das Buch liefert damit eine strukturierte Kritik an einer Governance des Daueralarms, die systematisch die Spielräume für die Stärksten erweitert und langfristig gesellschaftliche Resilienz unterminiert. Viertens: globale Regeln ohne Öffentlichkeit. Institutionen, Standards und Public-Private Partnerships. Ein zentrales Anliegen des Buches ist die Sichtbarmachung jener Entscheidungsebenen, die jenseits nationaler Parlamente liegen. Häring untersucht die Rolle internationaler Gremien, Zentralbanknetzwerke, Standardisierungsorganisationen und Public-Private Partnerships. Er zeigt, wie dort verbindliche Leitlinien, technische Normen und Best Practices formuliert werden, die später in nationale Regelwerke einsickern. Diese Arenen sind oft wenig transparent und stark von Fachlobbys, Stiftungen und Großunternehmen geprägt. Multi-Stakeholder-Formate versprechen Einbindung, führen aber nicht selten zu einer Vermischung von Rollen, in der private Interessen als Gemeinwohlrahmen erscheinen. Häring analysiert, wie Standardisierungsentscheidungen in Bereichen wie Zahlungsschnittstellen, digitale Identität, Cloud und Cybersecurity den Wettbewerb strukturieren. Wer früh in den Gremien sitzt, gestaltet die Spielregeln und sichert sich Startvorteile. Auch Finanzmarktregulierung, Handelsabkommen und Investitionsschutzverträge tragen zur Machtverschiebung bei, indem sie staatliche Handlungsspielräume einschränken oder komplexe Streitschlichtungsmechanismen schaffen, die teure Risiken für politische Kurswechsel bedeuten. Zugleich beleuchtet das Buch die Rolle großer Stiftungen und Initiativen, die mit finanzieller Kraft Pilotprojekte aufsetzen, Skalierungspfade aufzeigen und Regierungen beraten. Diese Gemengelage kann Innovation fördern, aber auch dazu führen, dass politische Prioritäten entlang der Logik investierbarer Projekte geordnet werden. Häring kritisiert, dass demokratische Kontrollinstanzen und Medien oft erst dann aufmerksam werden, wenn die Weichen längst gestellt sind. Er fordert daher eine Demokratisierung der Standardsetzung, mehr Mandate für Parlamente in internationalen Gremien, systematische Transparenz über Beteiligungen und klare Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten. Zudem plädiert er für offene Standards, Interoperabilität ohne proprietäre Fesseln und die Möglichkeit, öffentliche digitale Infrastrukturen als Gemeingüter zu organisieren. In seiner Darstellung wird deutlich, dass die globale Ebene kein abstrakter Raum ist, sondern ein konkreter Schauplatz, an dem sich die Zukunft des Wirtschaftens entscheidet. Wer dort die Agenda setzt, bestimmt, welche Geschäftsmodelle tragfähig sind, welche Daten fließen dürfen und wie viel Souveränität Staaten und Bürger real besitzen. Schließlich die Macht zurückholen, Demokratisierung, Regulierung und praktische Gegenstrategien. Der zweite Teil des Buches ist programmatisch. Häring belässt es nicht bei Diagnose und Kritik, sondern entwirft ein Bündel an Gegenstrategien, die auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Erstens fordert er eine Revitalisierung der Wettbewerbspolitik. Dazu gehören konsequente Fusionskontrolle, die Zerschlagung marktbeherrschender Strukturen, das Verbot von Killerakquisitionen und die Eindämmung vertikaler Integration, wo sie Marktzutritt blockiert. Zweitens plädiert er für eine Datenordnung, die Autonomie schützt und Innovation ermöglicht. Datenminimierung, Zweckbindung und strikte Einwilligungsregeln müssen ergänzt werden durch technisch erzwungene Interoperabilität, offene Schnittstellen und echte Portabilität. Datenräume für das Gemeinwohl, in denen sensible Informationen dezentral und sicher verwaltet werden, sollen Marktmacht ausgleichen und neue Anbieter befähigen. Drittens betont Häring die Bedeutung von Bargeld als Infrastruktur der Freiheit. Bargeldzugang, Akzeptanzpflicht in zentralen Bereichen und Kostenneutralität sind für ihn Pfeiler einer Zahlungsordnung, die Wahlfreiheit ernst nimmt. Viertens adressiert er die digitale Souveränität des Staates. Kritische Infrastrukturen wie Cloud, Identität, Register und Kommunikationsnetze sollten auf offenen Standards basieren und, womöglich, öffentlich oder genossenschaftlich organisiert werden, um Abhängigkeiten zu verringern. Fünftens stellt er die Rolle von Medien, Bildung und Zivilgesellschaft heraus. Informationskompetenz, investigative Recherchen, Transparenzportale und Whistleblower. Schutz stärken die Fähigkeit, Macht zu kontrollieren. Bürgerinnen und Bürger können zudem Alltagsmacht entfalten. Durch Wahl regionaler Anbieter, Unterstützung von Genossenschaften, bewusste Nutzung von Open Source und die Präferenz für datensparsame Dienste. Sechstens verlangt er institutionelle Checks and Balances auf der internationalen Ebene. Parlamente brauchen stärkere Mitspracherechte in Standardisierungsprozessen. Öffentliche Register zu Lobbying und Beteiligungen müssen ausgebaut werden. Und internationale Kooperation sollte auf Prinzipien von Offenheit und Gegenseitigkeit fußen. Schließlich verweist Häring auf fiskal- und arbeitsmarktpolitische Hebel. Eine Besteuerung, die Monopolgewinne adressiert, die Eindämmung aggressiver Steuerplanung, Mindeststandards für Plattformarbeit und die Förderung kollektiv getragener Unternehmensformen können Macht verlagern. Das Gesamtbild ist kein utopischer Masterplan, sondern eine realistische Agenda, die Schritt für Schritt Handlungsmacht zurückgewinnt und das Risiko einer technokratischen Verwirtschaftlichung des Gemeinwesens senkt. Zusammenfassend: Endspiel des Kapitalismus ist ein Buch für alle, die nicht länger nur Symptome diskutieren wollen, sondern die Mechanik hinter den Kulissen verstehen möchten. Es richtet sich an engagierte Bürgerinnen und Bürger, an Studierende und Lehrende in Ökonomie, Politik, Recht und Informatik, an Journalistinnen, an Unternehmer und Beschäftigte, an Verwaltungen und Abgeordnete. Wer Entscheidungen trifft oder von ihnen betroffen ist, findet hier einen Kompass, der Verbindungen sichtbar macht, die im Tagesgeschäft sonst verborgen bleiben. Der Nutzen für das eigene Leben liegt auf der Hand. Das Buch schärft den Blick für die Konsequenzen alltäglicher Bequemlichkeitsentscheidungen, etwa bei Zahlung, Kommunikation und Cloud-Nutzung. Es zeigt, wie sich individuelle Wahlfreiheit mit kollektiver Gestaltungsmacht verbinden lässt und welche konkreten Schritte Privathaushalte, Organisationen und Kommunen gehen können, um Abhängigkeiten zu reduzieren. Häring liefert Kriterien, mit denen man Produkte, Anbieter und politische Vorschläge besser einschätzen kann, etwa die Frage nach Datenflüssen, Lock-in-Effekten, Standardsetzung und Governance-Strukturen. Warum dieses Buch statt eines anderen kaufen? Viele Titel beleuchten Einzelaspekte wie Big Tech, Finanzmärkte oder Datenschutz. Häring jedoch verbindet die Sphären und zeigt, wie Zahlungsverkehr, Datenökonomie, internationale Standardisierung und politische Entscheidungsprozesse ineinander greifen. Seine Perspektive ist europäisch und deutsch verankert, ohne den globalen Rahmen zu verlieren. Das macht die Beispiele greifbar und die Empfehlungen unmittelbar umsetzbar. Die Stärke des Buches liegt zudem in der Verbindung von Recherche, Systemverständnis und praktischen Vorschlägen. Es ist weder alarmistisch noch technizistisch, sondern nüchtern, klar strukturiert und lösungsorientiert. Wer verstehen will, wie Konzernmacht gewachsen ist, wie Krisen diese Entwicklung beschleunigen und wie wir demokratische Kontrolle zurückgewinnen können, trifft mit diesem Buch eine fundierte Wahl. Es bietet Orientierung in einer Zeit, in der digitale Infrastruktur, Finanzlogik und Politik zu einem dichten Geflecht verschmelzen, und es zeigt Wege auf, die eigene Souveränität zu schützen und das Gemeinwohl zu stärken. Wenn Sie unterstützen möchten, Norbert Häring, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.